Herzlich willkommen bei Radio Evolve, unserem Webradio für Bewusstsein und Kultur. Und ich freue mich heute mit dir, Nadja, über unsere neue Ausgabe von Evolve zu sprechen, die gerade erschienen ist. Spirituelle Resilienz und die Krise der Demokratie. Also wir haben uns ein großes Thema vorgenommen und ich glaube auch spannende Beiträge und Einsichten da zusammengetragen. Was war denn für dich so ein besonderer Aspekt, ein besonderes Moment bei der Arbeit an dieser Ausgabe?
Ja, erst einmal hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich muss sagen, ich finde es fast schon paradigmatisch, dass wir jetzt nach 10 Jahren Evolve-Magazin wieder bei politischen Fragen gelandet sind, so fokussiert, weil manche Lesende werden sich vielleicht noch erinnern, unsere allererste Ausgabe von Evolve, die im Januar 2014 erschienen ist. Die haben wir auch zum Thema das neue Interesse an Politik gemacht. Und das war ja vielleicht für diese Zeit und von einem spirituell ausgerichteten Magazin erstmal ein besonderer Schritt. Und wenn man jetzt so zurückguckt, was in den letzten 10 Jahren alles passiert ist, dann merken wir natürlich alle, dass unwahrscheinlich viel brodelt und unwahrscheinlich viel Ungewissheit über uns liegt und wir auch immer mehr zusehen müssen, wie die politischen Systeme ums Überleben ringen. Und ich habe so das Gefühl, dass in unserer redaktionellen Arbeit wir diese Dringlichkeit ja seit Jahren begleitet haben. Wir haben, manche werden sich erinnern, auch als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurden, ja schon ein Heft gemacht zu Liebe in Zeiten von Trump. Das heißt, wir sind immer auch an diesen Entwicklungen hautnah dran. Und wir dachten jetzt, weil dieses Jahr ja wirklich ein sehr besonderes Jahr ist. Wir hatten gerade die Wahlen in Frankreich, wo viele Berichterstatter sagen, das Schlimmste wurde noch mal verhindert, aber eine wirkliche Lösung ist diese neue Konstellation wohl auch noch nicht. Im Herbst stehen die Präsidentschaftswahlen in den USA an und auch wir hier in Deutschland haben einige wesentliche Wahlen, auf die viele mit Bangen schauen. Also man spürt wirklich so in der Welt, es ist eine extreme Unsicherheit und Aufregung. Und das wollten wir natürlich als Redaktion auch, aufgreifen. Und ich denke, wir mit unserer Perspektive auf Bewusstseins- und Kulturentwicklung bringen da mit diesem Heft jetzt auch noch mal ganz neue Ansatzpunkte mit ins Gespräch, weil im öffentlichen Diskurs ja häufig so eher ein funktionalistisch-systemisches Betrachten und Analysieren vorherrscht. Und wir wagen einfach den Blick aus einer Bewusstseinsperspektive heraus auf das, was sich da vollzieht und von dem wir alle ja auch ein vitaler Teil sind. Und ich denke, allein dieser Perspektivwechsel, der ist wirklich was sehr Zentrales, weg von diesem eher schematischen Denken und einfach mal so zu schauen, wie steht es denn um das Gewebe des Lebens im öffentlichen Raum? Weil ich glaube, das ist eine Perspektive, die in vielen Mainstream-Betrachtungen gar nicht auf dem Schirm ist. Und da sehe ich auch wirklich unseren originären Beitrag als Evolve-Redaktion.
Ja, und ich finde es auch spannend, das nochmal so zu reflektieren, wie wir das auch in dieser Arbeit an dieser Evolve-Ausgabe getan haben. Auch die letzten 10 Jahre, so auch mit dieser ersten Ausgabe, die sich das Thema Politik schon gesetzt hat und damals auch so ein Stück weit so eine Aufbruchsstimmung war mit Barack Obama und Entwicklungen, die damals schon gab, wie Gemeinwohlökonomie oder anderen Entwürfen, wie man vielleicht auch unsere gesellschaftlichen Systeme und Abläufe anders organisieren kann, sodass sie mehr gemeinwohlorientiert sind oder eine mehr partizipative Demokratie. Und dann irgendwie zu sehen, wie doch in diesen 10 Jahren viele dieser Bewegungen auch weiter gewachsen sind, auch irgendwie sich gefunden haben, die Akteure von damals ja immer noch aktiv sind zum großen Teil und auch vieles wirklich in die Welt gebracht haben, wenn man nur nimmt, dass in dieser Zeit eben auch sowas wie Bürgerräte vom Bundesrat in Auftrag gegeben wird und solche Dinge. Und gleichzeitig zu merken, dass eben auch im politischen System und in der politischen Kultur auch so eine extreme Entwicklung irgendwie stattgefunden hat, eben mit Trump oder jetzt dem Erwachsen der AfD, also solche Phänomene, wo man das Gefühl hat, da sind irgendwie auch Denkweisen im demokratischen Raum gewachsen, die eigentlich die Demokratie selber in Frage stellen und irgendwie sich eine Frage eigentlich stellt an unser demokratisches Leben oder ja Zusammenleben, die es so eigentlich seit vielen, vielen Jahren gar nicht gegeben hat, wo man sagt, ja, also die Demokratie selber ist sozusagen in Gefahr, ne? Und darauf ist ja, glaube ich, auch diese Reaktion, die man irgendwie spürt auch in der Gesellschaft, auch wenn ich mit Freunden spreche, da ist so eine Betroffenheit darüber, ne? Und auch so eine Dringlichkeit, ja, was kann ich denn tun? Und ich glaube, diesen Impuls, was kann ich denn tun, der wollten wir auch mit dieser Evolve-Ausgabe ein Stück weit begegnen. Und eben auch in dieser Bewusstseinsperspektive und der Verbindung mit der spirituellen Resilienz, was ja erstmal doch ungewöhnlich ist, aber doch nochmal so einen anderen Blickwinkel da reinzubringen und auch das mit der spirituellen Resilienz, dann nochmal auch diese Frage, was kann ich tun, auf einen tieferen Grund zu stellen.
Dieses Was kann ich tun, das finde ich eine hervorragende Formulierung, Mike, weil das für mich auch so ein bisschen auf den Paradigmenwechsel hindeutet, den ich vorher schon versucht habe anzusprechen. Weil ich glaube, wir sind es auch gewohnt. Demokratie hat insbesondere hier in Deutschland, kann man sagen, ja jahrzehntelang hervorragend funktioniert. Und uns ist es wirklich gelungen, da ein tragfähiges System zu bauen. Aber jetzt sehen wir seit Jahren, dass diese systemische Perspektive alleine anscheinend nicht mehr tragfähig ist. Und das ist ja auch mit so eine Art von Rückenwind die Parteien wie der AfD zuspielen, weil die AfD ja auch das System in Frage stellt. Das Schwierige ist, stellt man ein System in Frage, um es zerstören zu wollen, wie das ja heute von vielen fundamentalistischen oder rechten Gruppierungen getan wird. Oder besinnen wir uns darauf, dass eigentlich Demokratie, der Begriff Demos, das Volk, sagt es ja schon, etwas mit uns allen zu tun hat. Also ich sehe da so diese Umkehrung. Hoffen wir immer noch, dass wir irgendwie wie eine Maschine ein System reparieren? Oder schauen wir mehr darauf, wer sind wir denn als Menschen und als Menschheit? Und wie wollen wir als Menschheit leben? Und das empfinde ich so als eine kategorial andere Blickrichtung und auch Fragestellung, weil dann spürt man sofort, es geht gar nicht ohne uns. Also in mir ist während der Arbeit an dieser Ausgabe so lebendig geworden, dass es ein wunderbares Vorrecht ist, regelmäßig zu Wahlen gehen zu können. Aber dass das längst nicht genug ist und dass ja, wir uns eben wirklich fragen müssen, wie können wir uns einbringen, damit Gesellschaft wieder als Ganzes tragfähig ist. Weil ich habe so das Gefühl, im Moment ist auch oft die Erwartung, dass das System, wie immer geartet es im Detail ist, das irgendwie hinbekommen möge. Und ich glaube, der große Offenbarungseid, vor dem wir stehen, ist einfach zu sehen, wir können nicht alle Verantwortlichkeit delegieren, sondern es geht darum, wie wir als Menschen mitten im Leben und mitten in der Gesellschaft stehen. Und ich glaube, ein großes Thema, was wir mit dem Magazin auch aufmachen, ist die Frage, wie bekommen wir wieder tiefer gehende Beziehungen im öffentlichen Leben hin? Weil du sprachst ja auch von einem tieferen Grund. Und für mich ist diese Frage nach tieferen Beziehungen, die hängt von der spirituellen Resilienz unmittelbar ab. Also so von dieser Betrachtungsperspektive schauen wir immer nur auf einzelne politische Themenfelder, auf Probleme, auf Krisen oder lernen wir wieder, wie soll ich sagen, so eine Wahrnehmung von größerer Ganzheit zwischen uns erstmal zu kultivieren. Weil ich glaube, die große Frage ist wirklich, können wir uns überhaupt vorstellen, dass unser Zusammenleben aus einem tieferen Grund schöpft, der uns immer schon verbindet? Und können wir so ein Gespür dafür entwickeln, dass das, was wir als Lösung ersehnen, nicht die Lösung einzelner Probleme sein wird, sondern eher, wie soll ich sagen, so das Etablieren wieder eines gemeinsamen Bezugsgefüges, wo wir uns gemeinsam erleben können.
Ja, das glaube ich auch, dass dieses gemeinsame Erleben, das wurde ja auch vielfach angesprochen in dieser Ausgabe, ne? Also auch die Claudiniert, die Sprecherin von Mehr Demokratie, hat es ja so angesprochen, dass Demokratie erlebt werden muss. Also dass es einfach Erlebnisräume für demokratische Erfahrungen gibt, die eben in solchen Kontexten sind, wo man sich begegnet und gerade auch begegnet mit Menschen, die anderer Ansichten sind und einen Weg findet, da gemeinsam auch in ein Gespräch zu kommen, wo man nicht in so eine Kampflogik geht oder ein Gegeneinander, sondern mehr zu schauen, okay, wie können unterschiedliche Perspektiven sich erstmal begegnen, erstmal gehört werden, auch in so ein Verstehen zu bringen, wo kommt der andere eigentlich her, um dann zu finden, okay, wie finden wir vielleicht zusammen Wege, Lösungen, wo es nicht darum geht, den anderen umzustimmen oder irgendwie auf die eigene Seite zu holen oder die eigene Partei oder sowas, sondern einfach dem, der Frage, die sich stellt, darauf eine Antwort zu finden, die auch die Weisheit oder die Erfahrung von verschiedenen Menschen oder auch verschiedenen vielleicht sozialen Räumen mit einbezieht. Und ich glaube, das ist ein Blick, der für diese Ausgabe ganz wichtig ist und mir auch da nochmal klar geworden ist, wie wichtig das ist. Also eigentlich diese Innenseite der Demokratie, ne? Also wie das der Hanno Burmester anspricht, den wir auch interviewt haben, dass eben Demokratie nicht nur die Systeme sind oder die Institutionen, sondern eigentlich gibt es auch sowas wie ein Herz oder eine Seele oder was Inneres der Demokratie. Und die lebt eben aus diesem Gemeinsamen. Und die Erfahrung, die Empfindung und irgendwie auch das Wissen, dass wir gemeinsam in einem Ganzen zusammen sind, auch einen Bezug zu diesem Ganzen haben, das uns ermöglicht, uns eins zu bringen, uns selbstbestimmt, mündig zu erfahren und unsere Stimme gehört wird und auch etwas bewirken kann. Also all diese Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Dialog und Partizipation. Ich glaube, das ist eine Spur, die ganz, ganz wichtig ist für diese, ja, auch Umgestaltung oder vielleicht Erneuerung von demokratischer Kultur.
Ich finde es total spannend, Mike, dass du eben gerade auch den Begriff der Seele angesprochen hast. Weil ich merke so, dass das, was du beschreibst, das könnte man ja als rein eher zwischenmenschliche oder psychologisch getragene Verständigungsversuche beschreiben, was Initiativen wie zum Beispiel Mehr Demokratie machen. Aber da geht es ja um mehr. Es ist nicht nur ein Versuch, Diversität wieder zusammenbringen zu wollen, sondern, und ich glaube, Claudiniert würde nicht über das Heilige sprechen, aber ich versuche jetzt mal diesen Ansatz, weil ich glaube, gerade die Projekte, die Mehr Demokratie macht, die sind auch deshalb so erfolgreich, weil im Zusammenbringen der Menschen da ein Sinn für das größere Ganze ist und wie soll ich sagen, für eine Dimension, die eben wirklich über unsere individuellen und oft vereinzelten Befindlichkeiten hinausgeht. Und wir im Evolve-Kontext sprechen ja oft über die Rolle, die das Heilige hat für eine offene Gesellschaft. Und ich glaube, es ist wirklich auch dieses Bewusstmachen, dass wir eigentlich als Menschen und als Menschheit immer in etwas Größerem schon stehen. Und dass dieses Größere, egal was auf den täglichen Schlachtfeldern des Katastrophalen oder Herausfordernden so uns widerfährt, dass da immer ein Urgrund ist, der vor allem trägt. Und ich finde auch unser Herausgeber Thomas Steininger und unsere Kollegin Elisabeth Diebold beschreiben das sehr schön im Leitartikel zu dieser Ausgabe, dass zum Beispiel, wenn Menschen meditieren, sie die Erfahrung machen können, egal wie aufgewühlt man sich hinsetzt, dass mit der Zeit des Sitzens da etwas von uns abfällt und uns dieser tiefere Grund, der uns alle immer eint, auch wieder für uns mehr wahrnehmbar wird. Und ich habe so das Gefühl, dass das ist auch eine der Zugkräfte von erfolgreichen Verständigungsprojekten der neueren Zeit, zu sehen, wir aus unserer Selbstwahrnehmung des Vereinzeltseins oder des Betroffenseins, von diesem Ort aus können wir nur sehr begrenzt Verbindungen eingehen. Aber wenn man für einen Moment das Türchen öffnet und merkt so, hey, eigentlich sind wir alle, gleich welcher politischer Meinung wir sind oder was wir glauben, was zielführend ist für das Leben in diesem Gemeinwesen, dass wir alle auch immer im Angesicht von etwas Unverfügbarem stehen. Und das ist nicht nur wesentlich, wenn man auf Probleme wie die Klimakrise schaut, die wirklich nicht lösbar ist in unserem konventionellen Verständnis. Und ich entnehme vielen dieser Artikel, auch Hanno Burmeester, den du schon angesprochen hast in seiner Tiefe, dass mehr und mehr Akteure diesen Sinn dafür auch publik machen, sage ich mal, dass wir uns in etwas Größerem vor allen Differenzen begegnen können. Und da sehe ich auch wirklich den Beitrag einer neuen Bewusstseinskultur. Das ist sowas wie eine tiefere Befähigung unserer demokratischen Anwesenheit, möchte ich mal sagen.
Ja, ich finde das einen ganz spannenden Punkt, weil es mich auch daran erinnert, wir haben ja die Ausgabe mit diesem Zitat von Václav Havel begonnen, wo er von dem Wunder des Seins spricht, als etwas, was sozusagen eigentlich uns in unserer Unterschiedlichkeit und also globalen Unterschiedlichkeit, aber auch politischen Unterschiedlichkeit verbinden kann, als und so etwas, so einen Begriff in den politischen Raum zu bringen. Finde ich, ist natürlich gewagt, aber ich finde es auch sehr wichtig und gerade auch vielleicht auch eine Bewusstseinsleistung, die wir irgendwie, die uns aufgetragen ist, also auch solche Bezüge eben in eine offene Gesellschaft zu tragen, ne? Weil wir sehen ja jetzt auch im amerikanischen Wahlkampf sieht man ja, wie auch solche religiösen Bezüge sehr einengend und eigentlich ausgrenzend und man könnte vielleicht sagen, regressiv benutzt werden oder fundamentalistisch sogar. Aber dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, im politischen Raum auch tiefe menschliche Erfahrungen eben des Heiligen oder eines Ganzen, was uns verbindet oder was uns in der Tiefe auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Menschen, aber auch mit dem ganzen Lebendigen, mit der Schöpfung eröffnet. Also diese Bewegung hin zu einer Verbundenheit oder dass die Erfahrung eingebettet zu sein in einen größeren Kosmos des Lebendigen, das sind Erfahrungen, die, glaube ich, auch gerade für den demokratischen Prozess eine unglaubliche Relevanz haben, weil sie auch von dem Inneren sprechen, ne? Das sind alles Erfahrungen, die wir innerlich machen, die aber natürlich auch politisches Engagement und politische Entscheidungen mit initiieren oder mitbestimmen. Also wir haben ja jetzt über viele Jahre schon oft mit Menschen gesprochen, die aktiv sind, auch im politischen Bereich. Und oft kommt man an so einen Punkt, wo Menschen sagen, ja, da gab es so ein Erlebnis von einer tieferen Verbundenheit mit Menschen oder mit der Natur, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin ja nicht nur allein, ich bin ja mit anderen zusammen, ich fühle mich da irgendwie auch verantwortlich dieser Verbundenheit, ja, dafür etwas zu tun oder mich dafür zu engagieren, ne? Und ich glaube, solche Erfahrungen in den politischen Raum zu bringen und dafür auch eine Sprache zu finden ja, Beziehungsräume darin leben zu lassen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element, weil es irgendwie merkt, wenn man sich dann auch als Mitgestalter anders angesprochen fühlt, eben nicht nur als Wähler, wo man irgendwie die Parteien versuchen, einen irgendwie auf ihre Seite zu kriegen, oder eben als irgendwie Statist in so einem demokratischen Spiel, sondern eigentlich als Mitwirkender an einem gesellschaftlichen Ganzen. Und das ist ja eine ganz andere Selbsterfahrung, die, glaube ich, aber heute relativ selten ist, ne? Weil diese Politik, Kritik oder Verdrossenheit oder wie man das auch immer nennt, hat ja oft damit zu tun, dass Menschen entweder spüren, wahrnehmen, erfahren, dass ihre Stimme nicht zählt oder irgendwie da so eine Distanz entsteht, ne? Zum politisch Entscheidenden und den Menschen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz großer Bereich von Möglichkeit, auch eine Gesellschaft zu gestalten, die viel mehr auch schöpferische Energie befreit. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie das System zu retten, sage ich mal, sondern auch zu schauen, gibt es eigentlich eine ganz, nochmal eine ganz andere, vielleicht viel schöpferischere und zukunftsfähigere Möglichkeit von einem Gemeinwesen, ne? Und einer demokratischen Kultur. Also da in dieser Krise steckt ja auch eine große Verheißung eigentlich.
Ich finde es auch schön, Mike, wie du so gerade diesen Bogen gespannt hast, wieder vom Heiligen mitten ins alltägliche Leben. Weil ich glaube, es ist wirklich wichtig auch zu verstehen, dass das Heilige jetzt, wie soll ich sagen, es meint nichts Religiöses im Sinne von spiritueller Institutionalisierung, sondern es meint einen Sinn für Ganzheit, der in allen möglichen alltäglichen Lebensvollzügen zum Vorschein kommen kann. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Interview gemacht mit dem früheren Wahlkampfmanager der Grünen. Und das fand ich sehr interessant, wie er aus seiner eigenen menschlichen Erfahrung berichtet hat, dass er zum einen wirklich, ich glaube, fast 10 Jahre inmitten dieses politischen Systems nach den Spielregeln des Systems gearbeitet hat und aber versucht hat, so von innen heraus auch Perspektiven oder die Art der Ansprache von Menschen zu verändern. Und wie er gleichzeitig aber auch beschreibt, dass die tiefere Inspiration, die er als Mensch erfährt, eben nicht unbedingt aus dem System kommt, sondern auch aus spirituellen Erfahrungen. Und dass das für ihn so, ja, ein Gespür für Ganzheit, so ein leitendes Moment ist. Und ich glaube, das können wir halt alle entwickeln, gleich jetzt aus welchen Kontexten wir kommen oder welche Praktiken wir bevorzugen. Und in der Hinsicht finde ich auch die Ausgabe sehr, sehr spannend, weil wir ja mit mehreren Menschen über ganz unterschiedliche Möglichkeiten gesprochen haben, diese innere Dimension wachzurufen. Also zum Beispiel, wir hatten auch wieder mal die Gelegenheit, mit Thomas Björkmann zu sprechen, der ja auch als Buchautor mit dem nordischen Geheimnis aufgezeigt hat, wie in der skandinavischen Gesellschaft schon vor 100 Jahren Versuche unternommen wurden, wirklich diese innere Fähigkeit mit dem Leben im Größeren in Bezug zu sein, wie die wirklich kulturell flächendeckend angesprochen wurde und Menschen, also Teil des gesellschaftlichen Prozesses war. Und heute, da kommt Björkmann wieder mal drauf zu sprechen, gibt es ja zum Beispiel auch Initiativen wie die Inner Development Goals, die sich nämlich als genau diese Innenseite, die du angesprochen hast, versteht zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und wenn man da hinschaut, dann spürt man, dass da eine wirklich große Bewegung auch schon entsteht. Dieses Jahr im Oktober wird, glaube ich, zum dritten Mal der Inner Development Goals Summit in Schweden stattfinden. Und ich glaube, beim letzten waren ungefähr 2000 Menschen vor Ort in Schweden und mehrere tausend online. Und alleine, wenn man solche Dinge wahrnimmt, da merke ich so, wie man irgendwie spüren kann, dass im kulturellen Gewebe, im Größeren, etwas anfängt, sich zu entfalten. Also, dass es nicht nur darum geht, dass wir als Einzelne uns weiterentwickeln und offener und beziehungsfähiger werden, sondern man kann wahrnehmen, dass da ja ganze Unternehmen oder auch politische Organisationen schon anfangen, ihre Fühler auch wirklich auszustrecken und zu sehen, wir können das zusammentun. Und da wird für mich auch so, wie soll ich sagen, nicht nur die gesellschaftliche Relevanz Sichtbarkeit, sondern es deutet sich wirklich auch eine gesellschaftliche Wirksamkeit an.
Ja, und auch eine Sehnsucht oder auch eine Einsicht, dass allein technische Lösungen nicht ausreichen werden. Also ich glaube, das merken ja immer mehr auch Entscheidungsträger, dass es irgendwie so doch nicht weitergeht. Oder zumindest ein Teil, die sich dessen bewusst werden und dann auch solche, dass sowas wie jetzt die Inner Development Goals auch doch eine relativ weite Verbreitung findet in relativ kurzer Zeit, wo man merkt, da ist eigentlich ein Bedürfnis auch nach Wegen, wie man innerlich sich bilden, sich entwickeln kann als Einzelne, aber auch dann Wege finden, wie man anders miteinander in Kommunikation tritt und auch andere Wege findet, wie man auch sich einer Problemstellung nähert. Und da gibt es ja auch andere Beispiele, die wir im Magazin auch ansprechen, auch die Arbeit von Otto Scharmer oder allgemein die Achtsamkeitsbewegung. Das sind ja alles auch eigentlich Bewegungen, die auf diese innere Entwicklung zielen oder auch wie das wieder die Claudine Niert angesprochen hat, auch die Weitung des Innenraums, also einen größeren Innenraum zu halten, auch für Unterschiedlichkeit. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die durch Meditation entsteht, dass man nicht sozusagen auf jede Reaktion reflexartig reagiert, sondern auf jeden Impuls reflexartig reagiert, sondern ein Stück weit Raum hat. Okay, was ist das? Was ist da überhaupt, ne? Solche. Und mir kam das auch an der Arbeit, dieser Ausgabe, dass auch viel dieser, auch vielleicht Achtsamkeitsbewegung oder da gibt es ja viele, doch relativ viele Menschen, die sich auch mit Meditation beschäftigen, auch im Sinne einer Bewusstseinskultur, wie es der Thomas Metzinger anspricht. Also, dass so verschiedene solcher Bewegungen, die auf eine Bildung des Inneren sich richten oder da unterstützen wollen, jetzt vielleicht auch in ihre politische Relevanz gerufen sind. Dass also solche Bewusstseinsfähigkeiten nicht etwas sind, was man eben mal macht bei einem Retreat oder so, um sich ein bisschen, wie soll man sagen, entspannter oder besser oder irgendwie ja, leichter auch mit der Komplexität des Lebens umgehen zu können oder halt innere Einsichten zu gewinnen oder so etwas, sondern eigentlich auch, dass solche inneren Bildungsprozesse eigentlich eine total politische Relevanz haben, weil es gerade für diese Prozesse, die wir jetzt angesprochen haben oder die auch viele der Menschen angesprochen haben, die wir im Magazin haben, es ist neue Räume von braucht, wo man sich begegnet, wo man auch Unsicherheit aushalten kann, nicht wissen, mal vielleicht auch erstmal nicht wissen, wie man auf eine Frage oder ein Problem reagiert und das miteinander bewegen. Also solche Fähigkeiten, die eigentlich ja darauf hindeuten, mehr Innenraum zu entwickeln und auch miteinander teilen zu können, um dann vielleicht auch in einem Prozess, der vielleicht auch mehr Raum für Weisheit öffnet, hatten wir ja auch schon als Thema, wo eben sich etwas aus dem Ganzen zeigen kann, was jetzt der Situation vielleicht am besten, am lebensdienlichsten antworten kann. Also das ist mir auch nochmal klar geworden, wie sehr auch die solche Möglichkeiten, Wege von Bewusstseinsentwicklung gerade heute eine total politische Relevanz haben. Und das ist vielleicht auch sowas, glaube ich, erlebe, dass das Heft auch ein bisschen wie ein Aufruf oder eine Einladung, weil unsere Leser und auch Sie jetzt als Hörerinnen und Hörer sind ja auch Teil in unterschiedlicher Weise dieser Bewegung. Und da empfinde ich schon von diesem Magazin und den Menschen, die wir darin interviewt haben, auch so eine Einladung, sich in politische Prozesse zu begeben und mitzugestalten, was immer das dann auch im Einzelnen heißen kann.
Ja, und ich glaube auch, dass es vor diesem zur Tat schreiten, das du ansprichst, Mike, dass es davor auch noch eine andere, weitere Fähigkeit gibt, die direkt von unserer spirituellen Resilienz abhängt. Weil was wir mit dem Heft nicht wollen, ist spirituelle Resilienz einfach als neues Lösungspaket zu verkaufen. Und wir haben zum Beispiel im Heft auch ein sehr spannendes Interview mit Dugald Hain. Das ist ein amerikanischer Philosoph, der schon seit einigen Jahren sehr stark im Krisenkontext arbeitet und sich dafür einsetzt, dass wir erst einmal lernen, mit dem Krisenhaften überhaupt zu verweilen. Also er hat auch vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, Work in the Ruins, also Arbeiten in den Ruinen, und gehört auch sehr zu der Bewegung, die versuchen, die Klimakrise erstmal überhaupt, wie soll ich sagen, menschlich betrachtbar zu machen. Und ich glaube, da ist spirituelle Resilienz wirklich der wesentliche Faktor, dass wir es schaffen zu lernen, erst einmal überhaupt anwesend zu sein mit dem, was wir als Krisen erfahren, als Einzelne, als Bevölkerungen, als globale Gemeinschaft. Weil das ist ja auch so eine Schwierigkeit des konventionellen politischen Diskurses, dass Politik immer Probleme benennt und glaubt sofort die Lösung bereithalten zu müssen. Und das ist ja auch eine Perspektive, unter der viele Bürgerinnen und Bürger auf Politik schauen. Aber irgendwie merkt man ja auch, und das sprechen auch mehrere unserer Gesprächspartner an, dass wir anscheinend auch wirklich in so einer Zeitenwende stehen und in solchen Übergangsphasen der Kultur. Weiß man nie genau, wann ist überhaupt der Tiefpunkt erreicht der Entwicklung, wann geht es wieder bergauf? Ich glaube, Jascha Rohr beschreibt das in dem Gespräch zu Co-Kreation, das wir mit ihm für die Ausgabe geführt haben, auch. Und Jascha beschreibt zum Beispiel auch, dass irgendwann, wenn man wirklich an diesem Tiefpunkt ist und dann merkt, es geht wieder aufwärts, dass da auch eine Zone des Transformierenden ist. Und ich habe so das Gefühl, dass es insgesamt unserem Zusammenwirken in krisenhaften Zeiten auch gut tut, wie soll ich sagen, ein bisschen von diesem Handlungsdruck rauszunehmen und wirklich erstmal der Welt, wie sie ist, Zeit zu geben, mit uns anwesend zu sein. Und das aushalten zu können, wenn wir nicht wissen, um wie viel Grad sich die Erdtemperatur bis zum Jahrhundertende steigern wird und all solche Sachen. Wenn wir nicht wissen, was mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird, all diese großen Dinge, wo man es schlicht kaum aushalten kann, dass diese Dinge überhaupt geschehen. Aber ich glaube, spirituelle Resilienz bringt uns da auch an einen anderen Ort von Zeugenschaft. Und wenn man von dort aus dann kommt, besteht die Möglichkeit, dass wir die Dinge vielleicht auch ganz anders wahrnehmen können. Du hattest vorhin schon mal kurz Otto Schama angesprochen, und du hast ja auch seine neueren Forschungen in deinem Artikel über Projekte angesprochen, die sich mit Demokratieentwicklung beschäftigen. Und ich finde das spannend, weil Otto Schama nämlich auch genau diesen Raum, der sich dann öffnet, beschreibt. Du hast von einem transsubjektiven Wahrnehmungsraum gesprochen im Artikel. Also so zu sehen, wenn wir, wie soll ich sagen, möglichst ohne Voreingenommenheiten oder mit möglichst wenig Voreingenommenheiten wirklich zusammen sind mit dem, was geschieht, dass ich da auch eine neue Dimension von Handlungsfähigkeit öffnet, dass wir eben nicht mehr so instrumentell denken, sondern das auf einmal, und das ist immer wieder ein wundersames Geschehen, was man eben nicht in diesen materialistischen Dimensionen greifen kann, dass sich, wenn wir wirklich in diesem Loslassen, aber auch unbedingt da sein wollen, zusammen sind, dass da sich ein Raum des Überraschenden auftut, in dem wir auf einmal Dinge wahrnehmen oder Ideen entstehen, die schon in Beziehung zu der Ganzheit stehen. Also worauf ich hinaus will, ist, es geht auch nicht darum, dass wir Fragmentiertes wieder auf bessere Weise zusammenpuzzeln, sondern dass wir uns wirklich gemeinsam an einen anderen Ort begeben, von dem aus Handlung dann möglich wird.
Ja, und das hat ja auch viele Facetten, weil ich auch spannend fand, nochmal so zurück zu dem, was du am Anfang jetzt gesagt hast, dass es ja auch diese Bewusstseinsfähigkeit oder diese größere Innenraum auch überhaupt ja auch was mit damit zu tun hat, etwas, was ist, also wie jetzt auch die Krisen, in denen wir sind oder auch ja so etwas wie die Klimakrise oder die Kriege, die entstehen oder vieles andere überhaupt erstmal da sein zu lassen, ohne gleich irgendwie reflexartig, ja, eine Lösung zu finden oder zu wissen, wer der Schuldige ist oder irgendwie in so eine Kampf, in so einen Kampfmodus zu gehen, sondern erstmal das auch anzuerkennen. Und gleichzeitig fand ich auch sehr, sehr berührend oder das hat mir auch war für mich auch ein wichtiger Impuls, wie eigentlich auch viele der Menschen, die wir interviewt haben, davon sprechen, wie es auch um diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit geht, die eben dann auch im eigenen Umfeld möglich sind. Ne? Dass es auch sozusagen in eine innere Überforderung führen kann, sich jetzt irgendwie für den Krieg in der Ukraine verantwortlich zu fühlen oder so oder was auch immer. Also das ist auch, und das ist ja auch ein Teil wiederum der Herausforderung, in der, das haben wir jetzt im Magazin nicht so viel angesprochen, aber doch immer wieder. Auch die Medienrealität, in der das alles stattfindet, die uns ja ständig mit Nachrichten versorgt und auch mit, wenn man es jetzt in den sozialen Medien anschaut, mit sehr polarisierenden Nachrichten, die einfach irgendwie aus dieser Erregung, aus einer Erregungsstimulation ihre Kraft ziehen, ne? Und da auch so einen Innenraum zu haben, erstmal einfach Dinge sein zu lassen, stehen zu lassen, miteinander auch zu trauern und einfach auch betroffen zu sein. Das ist auch eine Kulturkompetenz, die es braucht. Und Kulturkompetenz ist eben auch, was du ansprichst, diese auch Wege zu finden, miteinander, vielleicht auch in Begegnungsräume zu gehen, wo die Lösung gar nicht aus einem Menschen kommen muss. Oder vielleicht noch nicht mal aus der, wie soll man sagen, zusammen Fassung oder Summierung von unterschiedlichen Sichtweisen, sondern dass man gemeinsam in einen Prozess gehen kann, wo sich eigentlich im Zwischenraum, im sozialen Raum nochmal ganz neue ja, Möglichkeiten oder Handlungsimpulse zeigen können. Und ich glaube, dieser Raum des Sozialen, den wirklich zu verstehen und zu erschließen, glaube ich, gehört auch dazu, als wirklichen Gestaltungsraum. Und das ist ja damit angesprochen, mit diesem Transsubjektiven, was der Otto Scharmer geprägt hat, wo es eben darum geht, dass es eben zwischen uns Menschen, wenn wir uns begegnen und in gemeinsame auch Findungsprozesse, Dialogprozesse eintreten, auch in diesem sozialen Raum auch eine Intelligenz, eine Weisheit, eine Kreativität, eine schöpferische Kraft zugänglich wird, die eben nicht in den Einzelnen liegt, sondern eben in diesem Zwischenraum, vielleicht in der kollektiven Intelligenz und Räume zu finden und zu gestalten, wo das möglich ist, dass das auch ein ganz wichtiges Element ist, um eben nicht immer das Alte weiterzuführen oder irgendwie neu umzubauen, sondern wirklich zu schauen, was kann denn aus unserem gemeinsamen schöpferischen Denken und Spüren vielleicht auch als neue Möglichkeit und neue Antwort entstehen.
Ja, und für mich verändert das, was du gerade beschreibst, Mike, dieser Fokus auf das Dazwischen, der verändert für mich auch die Art und Weise, wie wir vielleicht unsere ureigene spirituelle Praxis verstehen sollten. Ich habe ja so ein bisschen ein Faible für Meditationsforschung, auch weil ich alle 2 Jahre in Berlin einen Kongress zur Meditations- und Bewusstseinsforschung organisiere. Und ich verfolge seit einigen Jahren mit sehr großem Interesse die Arbeit der Neurowissenschaftlerin Tanja Singer, die angefangen hat, draufzuschauen, wie verschiedene Arten spiritueller Praxis ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Weil es war ja lange Zeit eine eher naive Hoffnung von spirituell interessierten Menschen, dass Spiritualität, Entschuldigung, dass Spiritualität und persönliche spirituelle Praxis einfach so uns zu besseren Menschen machen und die Welt verändern. Und heute wissen wir, dass das naiv ist, weil auch die wissenschaftliche Forschung uns zeigt, man kann meditieren nur für sich und dann bleibt man ein vereinzeltes Wesen, das vielleicht spirituelle Erfahrungen macht. Oder man kann meditative Kontexte schaffen, in denen wirklich auch so diese Begegnungsqualität, die du angesprochen hast, sich unmittelbar vermittelt. Und Tanja Singer zum Beispiel hat gezeigt, dass mit einer speziellen Meditationsform, das nennt sie Dyadenmeditation, da begegnen sich zwei Menschen und eine Person spricht und die andere bezeugt einfach und hält den Raum für das Gesprochene. Und Tanja Singer hat gezeigt, wie diese Form des spirituell vermittelten Zusammenseins in den Menschen etwas völlig anderes öffnet als singulär betriebene Meditation. Wenn ich mich alleine morgens hinsetze und denke, ich tue mir jetzt was Gutes. Und das Interessante bei diesen Unterschieden ist, Menschen, die alleine etwas für ihr spirituelles Wesen tun, die werden persönlich tatsächlich resilienter. Dazu gibt es auch bereits unzählige medizinische Forschung. Aber diese Beziehungsfähigkeit zwischen uns, die rührt nicht aus dieser Einzelaktivität. Und Tanja Singer hat mit einer neuen Studie, die sie im Kontext der Covid-Pandemie durchgeführt hat, sehr eindrucksvoll zeigen können, wie Menschen sich verändern, wenn sie mit Partnern meditieren, dass sie dann großherziger werden, empathischer werden, sich im Leben mehr aufgehoben fühlen. Also dass auch da wirklich, wie soll ich sagen, die persönliche Verortung im größeren Ganzen an einen neuen Ort fällt. Und ich finde diese Studie auch deshalb zuversichtlich stimmend, weil sie zeigt, wir können das tatsächlich lernen. Also man muss da natürlich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, behutsam auch sein, wenn versucht wird, die Erfolge von Meditation oder spiritueller Praxis dann doch wieder in so eine Dimension von Messbarkeit zu bringen. Aber alleine zu sehen, dass es einen Unterschied gemacht hat zwischen diesen Untersuchungsgruppen, dass die, die miteinander geübt haben, eben wirklich auch sozialere Kompetenzen entfaltet haben, das finde ich sehr wesentlich mit in der Wahrnehmung zu haben, weil das nämlich auch darauf hindeutet, ja, wie wir uns gesellschaftlich besser finden können.
Ja, und es sind ja alles Möglichkeiten, auch neue Vertrauensgrundlage zu finden. Ne? Also auch etwas, was Thomas Steininger und Elisabeth Diebold in ihrem Leitartikel sehr stark bewegen. Was gibt uns eigentlich Vertrauen? Kann ich dem anderen überhaupt vertrauen? Ne? Und das ist ja eine, kann man sagen, eine zwischenmenschliche, vertrauensbildende Maßnahme, sage ich mal, solch eine Arbeit. Ne? Und das hat natürlich auch viel mit spiritueller Resilienz zu tun. Was vertraue ich eigentlich im Leben? Ist das Leben vertrauenswürdig? Sind andere Menschen vertrauenswürdig? Also da geht es ja an eine sehr tiefe Ebene. Und was du jetzt angesprochen hast für diesen zwischenmenschlichen Bereich, den den kann man ja auch erweitern auf unsere ja, gesellschaftlichen ja, System ist vielleicht nicht das richtige Wort, unsere gesellschaftlichen Wege des gemeinsamen Seins und auch Gestaltens. Und das finde ich schon spannend, auch als vielleicht etwas, wo für mich schon ein bisschen der Same des Zukünftigen liegt. Also auch die Arbeit, die Otto Scharmer macht, oder ich habe ja den Mike Sandbote auch interviewt, der Professor ist in Erfurt und ganz stark auch nach nee, in Jena, glaube ich, ist der Professor und sehr stark auch die Achtsamkeit ins Studium mit integriert, aber eben auch solche Achtsamkeitsübungen, wo man sich in einem achtsamen Prozess auch zum Beispiel so einer Organisation wie der Universität nähert und verschiedene Aspekte dieses Systems dann aufstellt und in eine Kommunikation bringt, also im Prinzip auch in einem Art achtsamen Prozess bringt und dann einfach auch aus dem größeren Wahrnehmen dieses Systems eben auch Impulse entstehen, Handlungsimpulse. Wie könnte denn eine Universität der Zukunft gestaltet sein? Wie könnte denn ein Studium der Zukunft gestaltet sein? Mit dem Effekt, das fand ich dann ganz interessant, mit dem Effekt, dass Studierende, die durch so einen Prozess gehen, dann wirklich selber merken, oh, ich habe jetzt eine Verbindung zu einer Möglichkeit, da ist etwas möglich. So könnte es doch sein, so könnte doch im Studium was anderes sein, als einfach Wissen sich irgendwie auswendig zu lernen, um irgendwie eine Prüfung zu bestehen, sondern wirklich was wir vorhin schon angesprochen haben, ne? Inneren Bildungsprozess. Und dann aus dieser Erfahrung dann sich auch engagieren in der Universität, um konkret auch diese Systeme umzugestalten. Und ich glaube, dieser ganze Raum, ne, wo wie man auch in solchen auch inneren Erfahrungsräumen neue Möglichkeiten sieht oder vielleicht schon in der Gegenwart erlebt, dann, oh, so ist es auch. Es ist ja wie im Dialog. Ne? Man merkt dann auch in der Dialogarbeit, die wir machen, wo man merkt, ach, so können wir als Menschen uns begegnen. So können wir auch über Unterschiede hinweg einander begegnen und auch einen Raum schaffen, wo etwas, ja, etwas Neues entstehen kann. Also solche Erfahrungen, glaube ich, haben eine große politische Relevanz, um irgendwie andere Quellen zu finden, wie eben auch ein Zusammenleben möglich ist, die uns in einem rein, ja, sag ich mal, technokratischen Denken oder irgendwie ja nur am äußeren, den Institutionen orientierten Ansatz verschlossen sind. Und ich glaube, auf diese Möglichkeit wollen wir eigentlich mit dieser Ausgabe hinweisen und geben, glaube ich, einige Impulse dazu, wie das möglich sein kann und ja, wie wir vielleicht alle auch daran mitwirken können.
Ja, und wir sind leider auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Aber ich glaube wirklich, dieses sich bewegen und sich bewe etwas bewegen und sich bewegen lassen, das findet auf einmal so auf eine neue Weise zusammen. So höre ich dich auch, Mike. Und wir hoffen natürlich, dass Sie als Lesende des Magazins sich von der aktuellen Ausgabe auch bewegen lassen und viele spannende Impulse dadurch erhalten. Und wir haben auch für Sie wieder einige Begegnungsmöglichkeiten, wo Sie das Thema dieses Heftes weiter verfolgen können. Eine Möglichkeit sind unsere Evolve-Salons. Da finden Sie online unsere Termine, die wir vor Ort in verschiedenen Städten anbieten. Und es gibt auch wieder einen Online-Salon am 2. Oktober. Da können Sie sich einfach über unsere Webseite anmelden. Und dann bieten wir ja auch wieder ein besonderes Evolve Live Online-Event an zu dieser Ausgabe. Die werden Mike Kauschke und unser Herausgeber Thomas Steininger machen. Magst du dazu noch zwei Sätze sagen, Mike?
Ja, es ist einfach, ich glaube, im Sinne dessen, wie wir ja auch diese Ausgaben verstehen, als ein Impuls, der weitere Dialoge ermöglicht und vielleicht auch provoziert. Und in dieser Hoffnung und in diesem Geist haben wir diese Evolve Live Events ja so initiiert. Und dieser Evolve Live Event mit Thomas und mir wird einfach die Möglichkeit sein, diese Themen, die wir jetzt miteinander bewegt haben, die wir im Magazin miteinander bewegt haben, einfach zu vertiefen im dialogischen Raum, also sozusagen auch der Ansatz, die Intention, dass das auch ein Raum ist, genau für diese Begegnung, die wir jetzt immer wieder auch angesprochen haben, auch als eine politisch relevante Erfahrung oder Möglichkeit. Und wir haben auch dann im Herbst noch vier weitere Evolve Live Events mit Autoren dieser Ausgabe oder auch älterer Ausgaben, also unter anderem auch der Claudine Niert, dem Hanno Burmester und dem Dugald Hein, die in dieser Ausgabe sind. Und dann noch der Vanessa Andreotti, die wir in der Ausgabe zum Thema Leben, Tod und Transformation hatten. Und das sind einfach Möglichkeiten, auch mit diesen Vordenkerinnen, Aktivisten in Kontakt zu kommen, in Dialog zu kommen und auch ein Raum, um genau das in einem kleinen Rahmen zu tun, was wir uns eigentlich auch mit dieser Ausgabe erhoffen, dass solche Räume von Begegnung, von Dialog entstehen. Und ja, wir freuen uns von Ihnen auch zu hören, wie diese Ausgabe in Resonanz geht, was für Fragen da entstehen, entweder auch gerne auch in Rückmeldungen, in Form von Leserbriefen oder halt bei diesen Veranstaltungen. Wir freuen uns, wenn dieses Thema weiterwirkt und auch einfach zu miteinander zu erfahren, zu erleben, wie sich vielleicht solche neuen Einsichten in eine, ja, Erneuerung, Vertiefung unserer demokratischen Kultur, vielleicht sogar Beseelung unserer Demokratie so zeigen kann. Und vielen Dank dir, Nadja, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und vielen Dank Ihnen, Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.